Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Seitdem ich die letzte Episode aufgenommen habe, sind genau genommen erst 2 Tage vergangen und wie ihr hören könnt, bin ich noch immer verkühlt. Das Ganze ist ziemlich zart. Nachdem die Downloadzahlen aber von dem letzten Podcast, wo es eben um die Seekarten gegangen ist, derart hoch waren, oder sagen wir mal so, doch um einiges höher als viele andere Podcasts, und ich natürlich auch prompt Reaktionen bekommen habe, zum Beispiel eben auf Twitter und auch per E-Mail mit Fragen, ja, wo bekomme ich denn Seekarten her und noch ein paar andere und so weiter, habe ich also beschlossen, dass ich bei dem Thema gleich anschließen werde, was ich an sich sowieso vorgehabt habe. Ich tue es aber jetzt gleich und nicht später in ein paar Episoden. Und das heutige Thema heißt eben OpenCPN und Seekarten, Klammerteil 2, da ich in dem vergangenen Podcast einige Dinge ja nicht befriedigend beantwortet habe, glaube ich. Und es war eine Menge Theorie natürlich dahinter im letzten Podcast, aber ja. Und diese Fragen werde ich heute beantworten, wobei das Kernthema dreht sich um OpenCPN, eben diese Navigationssoftware, die ich auch selber verwende. Vorher gibt es aber ein paar andere Neuigkeiten, obwohl erst 2 Tage vergangen sind, gibt es natürlich schon wieder Neuigkeiten. Also zum einen habe ich mal in meinem Kalender entdeckt, dass ungefähr in 5 Wochen, und zwar ziemlich genau am 25.03. wieder ein Wetterseminar von mir stattfindet. Da mache ich hier also jetzt Werbung, 25.03.2023 bei B3 on Water in Korneuburg, das ist neben Wien. Die Anmeldung dazu ist über die Homepage von B3. Der Link dazu ist natürlich unten in den Shownotes drinnen. Und bei diesem Wetterseminar geht's, also das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren, und bei dem Wetterseminar geht es eben darum, woher bekomme ich Wetterinformationen und wie interpretiere ich die richtig? Man muss also nicht unbedingt irgendwie aus dem Bauchgefühl irgendetwas machen, sondern in der heutigen Zeit braucht man nur die richtige Wetterinformation nehmen und diese dann aber interpretieren können. Und das ist das Wesentliche, worum es eben in diesem Seminar geht, zu verstehen, was denn in diesen Berichten drinnen steht und auch was mir zum Beispiel Bodendruckkarten sagen und auch was mir diese ganzen Wetter-Apps, die es da gibt, sagen. Das werden wir in dem Seminar diskutieren. Ich werde euch dabei auch zum Beispiel zeigen, was diese ganzen geheimnisvollen Grip-Files sind, was man da machen kann, wo man die herbekommt und so weiter. Das Seminar dauert eben einen ganzen Tag und ich werde euch dabei einiges zeigen und dann in einfachen, also in Gruppenarbeiten, normalerweise teile ich dann ein paar Übungsbeispiele aus, wo ihr dann eben ein paar Angaben bekommt, die ihr dann selber interpretieren sollt und die wir anschließend dann in der Gruppe diskutieren, zu welchen Erkenntnissen ihr dabei gekommen seid. Dann gibt es ein besonderes Highlight beim Golden Globe Race, und zwar hat die Kirsten heute Nacht, also beziehungsweise gestern Abend eigentlich, Kap Horn passiert, was eben ein Meilenstein des Rennens ist und ein Meilenstein für eigentlich alle Segler. Das Ganze ist passiert ungefähr, also am 15.02., also es war gestern am Abend um 21 Uhr UTC. Das wäre vor Ort dann um circa 18 Uhr gesetzliche Zeit gewesen. Zonenzeit aber allerdings 16 Uhr. Was so viel bedeutet, sie ist da bei Tageslicht vorbeigefahren. Und das heißt, sie hat natürlich aufs Kap Horn gesehen und wahrscheinlich natürlich auch ein klassisches Selfie gemacht. Also weiß ich nicht, denke ich mir halt mal. Sie ist damit, also sofern sie das Rennen natürlich fertig fährt, sie muss jetzt natürlich noch durch den gesamten Südatlantik und dann über den Äquator auf die nördliche Halbkugel bis nach Les Sables d'Olonne kommen. Aber ich wünsche da mal alles Gute und drücke natürlich alle Daumen, dass das gelingt. Sofern sie dieses Rennen fertig fährt, reiht sie sich damit als 7. Frau ein in die Riege der Non-Stop-Weltumseglerinnen, Single-Handed-Weltumseglerinnen ein. Und das ist eben eine gewaltige Leistung, wobei es prinzipiell, egal ob Mann oder Frau, eine gewaltige Leistung ist, um Cape Horn zu fahren. Auf Instagram ist ein Foto vom Leuchtturmwärter aufgetaucht. Den Link dazu habe ich euch unten auch in die Shownotes hineingegeben, oder wer auf Twitter dem Hashtag GGR2022 folgt, hat das wahrscheinlich eh mitbekommen. eben, wo man sieht, wie sie sozusagen in der Entfernung, also es ist ein unscharfes Bild, wo man ganz in der Entfernung ein pixeliges, winziges Segelboot sieht, aber immerhin, man weiß, wer es ist, so viele Segler fahren ja dort nicht vorbei. Ja, das berühmt-berüchtigte Kap Horn ist die Landspitze und wird als südlichster Punkt Südamerikas bezeichnet. Genau genommen ist das Ganze aber auf einer Insel, nämlich auf der Insel, die den Namen trägt, Isla de Hornos. Und es gilt eben als südlichster Punkt Südamerikas und liegt auf einer Breite von 55 Grad 59 Minuten Süd. Tatsächlich ist es aber nicht am Festland, wie schon gesagt, es ist eben eine Insel, eben die Insel Isla de Hornos. Und da gibt es etwas weiter drüber, gibt es das sogenannte falsche Kap Horn. Dieses falsche Kap Horn liegt aber auch auf einer Insel, genau genommen. Allerdings ist die wesentlich größer und sie liegt am südlichsten Ende einer Insel der gesamten Inselgruppe, die sich nennt Terra del Fuego, also Feuerland, das eben eine Inselgruppe ist. Und auf der südlichsten Insel dieser Inselgruppe gibt es eben das eben sogenannte falsche Kap Horn. Und das liegt auf 55 Grad 43 Minuten Süd und 068 Grad 3 Minuten West. Ist also um ein paar Minuten nördlicher als das richtige Kap Horn. Tatsächlich liegt das aber auf einer kleinen Insel und etwas weiter nördlich davon gibt es den Beagle-Kanal. Das ist ein Kanal, der den Pazifik mit dem Atlantik verbindet. Und in diesem Kanal oder beziehungsweise nördlich von diesem Kanal liegt die größte Insel von Feuerland, Isla Grande de Tierra del Fuego, also große Insel von Feuerland, wenn man so will. Und auf dieser Insel wiederum liegt eben im Süden, also im Süden ist dieser Beagle-Kanal und dort liegt die südlichste Stadt der Welt und das ist Ushuaia. Und dort etwas in der Nähe gibt es eben auch das Cabo San Pio mit einer Breite von 55 Grad 3 Minuten Süd, das eben das südlichste Kap von dieser großen Isla Grande ist. Ushuaia haben manche vielleicht schon gehört, wer nicht. Das ist natürlich ein Touristenmagnet als südlichste Stadt der Welt und von dort fahren auch sehr viele von diesen Expeditionskreuzfahrten weg, wo sie die Touristen in die Antarktis karren. Wer dort aber auch wegfährt, sind richtige Segelexpeditionen in der Antarktis. Also da gibt es ja nur ein paar wenige, aber unter anderem zum Beispiel das Skip Novak, der euch bestimmt ein Begriff sein wird. Die fahren dort von Ushuaia weg. Wie schon gesagt, ist das Ganze aber natürlich auch eine Insel und etwas weiter nördlich findet man dann die bekannte Magellanstraße, die von dem Seefahrer Ferdinand Magellan im 16. Jahrhundert entdeckt worden ist. Und die Magellanstraße verbindet auch den Pazifik mit dem Atlantik, läuft also eben durch ganz Südamerika durch. Und die Magellanstraße trennt tatsächlich nun den südamerikanischen Kontinent, wenn man so will, also den zusammenhängenden Kontinent von den restlichen Inseln. Und daher gibt es dort auch ein Kap, also nördlich der Magellanstraße natürlich, und das ist das schon ziemlich unbekannte Cabo Frovard, der südlichste Punkt des Festlandkontinentes. Also das Ganze ist natürlich auf derselben Kontinentalplatte, aber zusammenhängendes Festland ist eben da nördlich der Magellanstraße und das Cabo Frovard liegt auf einer Breite von 53 Grad und 54 Minuten Süd. Ganz ähnlich verhält sich das auch mit dem Nordkap. Das Nordkap wird ja gerne als nördlichster Punkt Europas bezeichnet, wobei das natürlich Definitionssache ist. Tatsächlich liegt eben dieses Nordkap, von dem alle immer sprechen und wo man hinfährt, wo diese Weltkugel da oben ist und wo man die Mitternachtssonne sehen kann, liegt das tatsächlich auf einer Insel, nämlich auf der Insel Margaröa und nicht mehr auf dem europäischen Festland, wenn man so will, auf einer Breite von 71 Grad 10 Minuten Nord Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen dramatischer zu machen, genau genommen ist dieser Punkt gar nicht der nördlichste Punkt von dieser Insel. Es gibt nämlich etwas weiter östlich davon noch eine Landspitze, die etwas weiter nördlich noch liegt, und zwar auf 71 Grad 11 Minuten Nord, also eine knappe Seemeile weiter nördlich noch. Allerdings kommt man dort irgendwie mit dem Auto nicht hin oder nur schlecht hin oder so. Und ja, hat sich halt so ergeben. Ja, das Nordkap ist damit, wenn man sich das jetzt ausrechnet, grob von 71 Grad bis 90 Grad, 19 Minuten weit vom Nordpol weg. Und das kann man damit ja sehr einfach in Seemeilen umrechnen, nämlich 19 mal 60 ergibt ungefähr 1100 Seemeilen, wären es dann noch eben bis zum Nordpol. Das Kap Horn dagegen ist nicht so weit im Süden, wie das Nordkap im Norden ist, eben wie vorher schon gesagt, eben 55 Grad ungefähr. Und das bedeutet, es sind bis zum Südpol noch 34 Grad. Das umgerechnet ergibt dann ungefähr 2000 Seemeilen. Also das ist doch noch eine ganz schöne Strecke. Davor habe ich kurz erwähnt, ja, dass ein Foto von einem Leuchtturmwärter auf Twitter kursiert. Und so haben wir natürlich die List of Lights geholt und geschaut, ja, was gibt es denn dort für Leuchttürme, beziehungsweise ich habe da auf meiner Seekarte nachgeschaut. Und da gibt es tatsächlich zwei und habe nun in der List of Lights nachgeschaut, wie da die Details sind. Also es gibt dort unten direkt am Kap Horn steht eben ein Leuchtturm, der heißt eben Cabo de Hornos und hat die internationale Leuchtfeuernummer G1336 und der steht exakt auf 55 Grad 58,7 Minuten Süd und 067 Grad 15,7 Minuten West. Das ist ein Flash-Weiß, also ein weißer Blitz mit einer Periode von 12 Sekunden. Das Leuchtfeuer ist auf 40 Meter Seehöhe und hat eine Tragweite von nur 7 Meilen. Das heißt, das sieht man wahrscheinlich eh nie, weil wenn da schlechtes Wetter ist, sieht man sowieso nichts. Und 7 Meilen ist nicht wahnsinnig weit. Unweit davon, ein bisschen weiter nordöstlich, gibt es ein zweites. Das hat die internationale Nummer G1336. Punkt 5. Das ist ebenfalls ein weißer Blitz mit einer Periode von 5 Sekunden und das ist auf einer Höhe, also das Leuchtfeuer selbst hat eine Höhe von 62 Metern und eine Tragweite von 12 Seemeilen. Das ist also auch nicht ultimativ weit. Die großen Leuchtfeuer in Kroatien haben alle über 20 Meilen auf jeden Fall. Das dort hat allerdings ein Raycon dabei, also einen Radar-Beacon oder eine Radarbarke auf Deutsch und sendet das Morse-Signal N alle 60 Sekunden. Alle wissen jetzt natürlich auswendig, was N im Morse-Alphabet ist. Ja klar, einmal lang, einmal kurz. Und wenn man ein Radar hat, dann sieht man das auch. Ja, so viel zum Kap Horn. Eines weiß ich bestimmt, den Leuchtturm werde ich einmal in meinem Leben fotografieren und zwar von Süden von See aus. Die anderen Teilnehmer sind natürlich auch noch unterwegs, allerdings ist auch noch etwas passiert gestern und zwar dem Tommy Ebelesch ist anscheinend auch die Windsteueranlage kaputt gegangen. Nicht so massiv wie dem Simon Kerwin, allerdings, ja, er hat jetzt auch irgendwie auf Handsteuerbetrieb umgeschaltet und irgendwie die Pinne angebunden. Das war allerdings schon am Vormittag, wie das jetzt weitergegangen ist, habe ich nicht verfolgt, aber das erzähle ich euch dann im nächsten Podcast. Dahinter Michi Gungberger, nach wie vor wohlauf und ist unterwegs. Und damit möchte ich jetzt auch zum Hauptthema von heute kommen, also OpenCPN und Seekarten Teil 2. Wie gesagt, war eine Frage relativ flott gleich, relativ bald, nachdem ich den Podcast veröffentlicht habe oder der Podcast veröffentlicht worden ist in der Früh, wo bekomme ich denn jetzt eigentlich die Seekarten her und so weiter. Ja, ja, die S63-Karten sind ja recht cool, aber ziemlich teuer natürlich. Und die Kartenhersteller und die Plotterhersteller haben da irgendwie scheinbar eine Verschwörung geschaffen. Nein, nicht wirklich. Ich glaube an sich nicht an Verschwörungstheorien, aber das Ganze liegt auf der Hand. Es ist nämlich eine Gelddruckmaschine, das Ganze. Beziehungsweise diese Plotter- und Kartengeschichte ist eine Gelddruckmaschine. Es ist nämlich so, Ich habe euch im letzten Podcast ja erzählt, es gibt am Plottermarkt im Wesentlichen diese zwei Karten. Das eine ist die C-Map und das andere ist die Navionics-Karte. Und diese beiden erzeugen Karten mittlerweile ausschließlich für Kartenplotter. Von Navionics habe ich jetzt sowieso gewusst, bei C-Map habe ich einen Mail hingeschrieben und die haben mir auch sehr freundlich geantwortet. Nein, es gibt eben keine anderen Karten mehr. Sie werden für Software in der Software nicht mehr unterstützt, was so viel bedeutet, es gibt eben kein offenes Format mehr. Also das ist alles closed, closed, closed in Abstimmung mit den Plotterherstellern, weil die müssen die Karten natürlich ja lesen können, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Die Kartenplotterhersteller an sich erzeugen ja aber auch ein Produkt, das ja auch extrem closed ist. Also das bedeutet, der Kartenplotter ist so, wie er ist und da kann man einfach nichts ändern. Das ist einfach so, wie es ist. Das ist wie so ein Navi, das man im Auto hat. Eben, das ist auch so, wie es ist. Punkt. Da kann man nichts machen. Ja. Ein Software-Update ist schon mühsam. Ja. Das ist beim Kartenplotter natürlich genau das Gleiche. Ja, und wenn sich die natürlich jetzt miteinander abstimmen, dann ist das natürlich eine Gelddruckmaschine, weil die Kartenplotter kosten ja das Vielfache von dem eben, was ein normaler PC kostet. Ja, jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß das und hat das schon herausgefunden. Wer nicht, das glaubt mir das, weil ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Also ein Kartenplotter kostet mindestens das Fünffache von dem, was ein Computer kostet, ein normaler, und kann eben dann das, was er kann, und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, als normaler Yachti, der sich jetzt eigentlich nicht auskennt, bin ich eigentlich gezwungen, so einen Plotter zu kaufen. Und dann brauche ich natürlich eine Karte dazu und da bin ich dann natürlich gezwungen, auch eine C-Map oder eine Navionics-Karte zu kaufen, weil es gibt ja gar keine anderen. Und die sind wohlgemerkt natürlich nicht billig. Ich habe das eben im letzten Podcast auch schon erzählt. Also wenn ich so ein ganzes Mittelmeer haben will, dann zahle ich da so, je nachdem, 250 bis 350 Euro, aber da habe ich dann in Anführungszeichen nur das Mittelmeer. Wenn ich also dann eine Weltreise mache, dann kostet mich das gleich einmal 2000 Euro auch, weil ich ja dann mehr Kartensätze brauche. Gut, wie dem auch sei, zu den Karten komme ich später dann genauer, wo, um die Frage zu beantworten, wo bekomme ich denn die her? Weil der Titel heute heißt ja OpenCBN und dann habe ich mir gedacht, und Seekarten muss ich auch noch, weil ich muss das beantworten. Aber jetzt schauen wir mal zu OpenCBN vorher. Ich selbst habe es ja jetzt schon öfters erwähnt, auch in den vergangenen Podcasts und in meinen Videos beziehungsweise meinen Instagram-Stories. Wer die verfolgt beziehungsweise meine Videos vielleicht auf Instagram verfolgt hat oder eben die Shorts oder so, hat schon mitbekommen, dass ich eben hier eben mit Software navigiere namens OpenCBN. Das letzte Mal habe ich eine andere Software auch erwähnt, die heißt eben QTVLM. Also das sind die beiden, die wirklich tatsächlich was können, aber ich verwende aus verschiedenen Gründen OpenCBN und das möchte ich jetzt heute mal vorstellen, weil das vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant ist, weil es eben eine super Alternative eben zu diesen Kartenplottern ist. Warum verwende ich OpenCBN oder wie bin ich darauf gekommen? Ganz kurz, also beziehungsweise warum habe ich keinen Kartenplotter, sondern eben eine andere Lösung. Und der Grund ist eben ganz einfach, kurz zusammengefasst, ich brauche einen Computer an Bord, mit dem ich verschiedene Dinge machen kann. Und ich habe gerne die Flexibilität, ich möchte meinen Tracks dauerhaft aufzeichnen können, ich möchte eben auch Internet, E-Mails und alle Dinge, die man mit einem Computer so machen kann, eben machen. Und deswegen brauche ich sowieso einen Computer und da bietet sich also an, den für die Navigation natürlich auch gleich zu verwenden. Und ja, so bin ich jetzt auf das OpenCBN gekommen. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist schon der Kostenfaktor. Der Kostenfaktor ist enorm, wenn man einen Plotter in vernünftiger Größe haben will und der dann auch mehr Sachen kann. Also eben nicht ein ganz simpler, wohlgemerkt. Ich weiß, es gibt natürlich ganz simple Kartenplotter auch um 500 Euro. Da hat man dann ein kleines Mickey-Maus-Display und ich meine, prinzipiell zeigt einem der natürlich auch die Position an, aber wenn man halt ein bisschen ein größeres Display haben will und mehr Features haben will und eventuell irgendwas mit Radar-Overlay machen möchte und so weiter, dann zahlt man hier gleich mindestens 2.000, 3.000 Euro. Also das ist, da darf man sich nicht schrecken bei diesen Preisen, ja. Deshalb halt Computer mit OpenCPN. Und ihr wisst ja selber, was man mit einem Computer machen kann, nämlich einfach alles. Und wer sich jetzt technisch natürlich auch noch auskennt und nicht nur hier spazieren fährt, sondern eben vielleicht ein bisschen herum basteln möchte und sich eigene Features bauen möchte, der braucht natürlich auch, beziehungsweise der kann das natürlich auch mit einem Computer machen. Mit einem Kartenplotter kann man nichts machen. Der ist exakt so, wie er ist. Und da gibt es kein Vor und kein Zurück. Der ist genauso, wie er ist und kann nicht mehr und nicht weniger. Heute im Speziellen möchte ich eben OpenCPN vorstellen. Jetzt schon 100-mal gesagt, OpenCPN ist die Abkürzung für Open Chart Plotter Navigator, CPN. Und ist grundsätzlich eine Navigationssoftware, wo es verschiedenste Plugins dazu gibt, die eben den Funktionsumfang erweitern. Es ist also eine Basissoftware und die Plugins kann man sich dann eben dazu installieren und beziehungsweise aktivieren und ähnliche Dinge sozusagen dazu machen. Und dadurch ist es eben sehr flexibel, man kann sehr viel damit machen eben und über diese Plugins. Ich sage jetzt mal, wer programmieren kann, kann sich natürlich hier auch seine eigenen Plugins dazu programmieren oder an bestehende Plugins modifizieren, wenn er möchte, ist aber nicht notwendig, weil es gibt tatsächlich wirklich sehr viele Sachen. Das Ganze heißt eben Chartplotter Navigator, also das kann genau das, was er eben kann oder was jeder Kartenplotter eben grundsätzlich mal auch kann, ist also eben Karte anzeigen und dann hat man da in der Mitte das Boot und da sieht man eben, in welche Richtung man fährt und so weiter, ja. Ich habe dann nebenbei schon den ganzen Tag eine Simulation laufen, weil ich natürlich für die Vorbereitung von diesem Podcast das OpenCPN da bei mir offen habe und verschiedene Sachen ausprobiert habe, ein bisschen herumexperimentiert, weil es gibt nämlich tatsächlich so viele Features, dass ich jetzt auch nicht alle Features natürlich kenne, weil man natürlich nicht alle Features immer ständig braucht, die eine Software hat, sondern man hat eben so seine Standardfunktionen. Ja, jetzt habe ich dann einen Simulator, der liefert GPS-Daten, den habe ich da in einem anderen Fenster offen, da kann ich eben Ruder legen und schneller langsamer werden und so weiter. Der Simulator liefert eben die NMEA-Daten, die das OpenCPN eben aufnimmt, als wäre es tatsächlich mit einem Schiffsbus verbunden. Und da schaue ich jetzt die ganze Zeit schon zu und da sieht man, wie fürchterlich langsam Boote sind. Ich habe da eine Route definiert und lasse das Boot da entlang dieser Route fahren mit 5,5 Knoten. Und ich bin die ganze Zeit auf derselben Kartenseite. Wenn man da jetzt den ganzen Tag gesegelt wäre, dann ist ihm das wahrscheinlich wesentlich schneller vorgekommen. Aber wenn man da nebenan am Bildschirm sieht, wie das langsam sich über die Karte bewegt, ja, dann sieht man, wie langsam so Boote eigentlich sind. Zurück zu OpenCPN. Grundsätzlich einmal, es läuft unter so ziemlich allen Betriebssystemen, die es gibt. Das heißt, von irgendeinem uralten Windows XP laut Homepage bis zu aktuellen Windows 11 Versionen. Dann läuft es unter macOS und es läuft unter allen Arten oder verschiedensten Linux-Distributionen, die es gibt. Und das kommt mir natürlich prinzipiell sehr entgegen, weil man dadurch natürlich die größte Flexibilität hat und den besten Bedienungskomfort. Auf der Homepage schaue ich da gerade nach, unter Downloads Latest Releases, also da gibt es Windows-Version, Mac-Version, dann für Raspberry OS natürlich Ubuntu, dann gibt es eine Flatpak-Version, Fedora, Debian, Gentoo Linux, OpenSUSE und noch ein paar andere, also läuft so ziemlich überall. Und das ist natürlich cool, weil man eben nicht irgendwie von irgendwas Bestimmten abhängig ist, sondern sobald man ein System auf irgendeiner Hardware zum Laufen gebracht hat, kann man das Ganze verwenden. Ich persönlich habe OpenPlotter im Einsatz, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. OpenPlotter ist eine Linux-Distribution, die speziell für Raspberry Pis gemacht worden ist. Und es ist eben eine Erweiterung, also das Basis ist eigentlich ein Standard Raspbian, was wiederum Debian basiert ist. Wobei eben in diesem OpenPlotter jede Menge Tools dabei sind, die man so klassischerweise eben auf einer Yacht braucht. Und es ist wirklich sehr einfach gemacht. Es ist eben so gestaltet, dass es für Leute ist, weil jeder ist ja nicht gleich ein Experte, sondern dass es wirklich für Leute ist, die eben das Ganze nur bedienen möchten. Und es ist also Plug and Play, weil die Schwierigkeit ist natürlich schon das Interfacing auch. Denn bei einem Kartenplotter steckt man ja irgendwo an, wobei dort ist es auch nicht so einfach natürlich, aber damit der Kartenplotter, also beziehungsweise das OpenCPN oder welche Software auch immer man verwendet natürlich, brauche ich ja hier die Daten von der Außenwelt. Zu dem Interfacing komme ich aber dann später noch einmal. Also das OpenPlotter an sich ist eine komplette Distribution, da ist eben OpenCPN dabei und noch jede andere Menge von Tools, die man eben so brauchen kann. Das Ganze ist eben optimiert für Raspberries und ich habe bei mir eben am Boot, das habe ich euch erzählt, eben den Raspberry fix am Boot installiert. Der ist in meiner Technikzentrale, also den kann man normalerweise nicht sehen, der ist verbaut. Und dann habe ich neben dem Navitisch seitlich einen 21,5 Zoll Monitor hingeschraubt und eben ein HDMI-Kabel zu dem Raspberry geführt und zusätzlich eben eine USB-Verlängerung herausgeführt, so einen USB-Verteiler, wo ich dann die Maus und die Tastatur eben anstecke. Und den Verteiler habe ich deswegen herausgeführt, damit ich auch zum Beispiel eben USB-Sticks, wenn ich Daten transportieren will oder so, anstecken kann, einfach ohne dass ich in meine Technikzentrale, die unter dem Niedergang ist, hineinklettern muss. Also dort, wo normalerweise der Motor ist, habe ich aber einen LAN-Killer und der Motor ist unten drinnen und hinten unter dem Niedergang ist eben mein Technikkammerl und da ist die ganze Elektronik und der Autopilot und alles andere drinnen. Aber das muss man nicht mit Maus und Tastatur machen, möchte ich auch dazu sagen, wenn das interessiert. Also das ist eine Möglichkeit, so habe es ich gemacht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man verwenden kann. Man kann sich auch per Remote auf dem Raspberry verbinden. Also ich hab diese Bildschirm-Tastatur-Lösung eben gewählt. Man könnte aber hier auch per Netzwerk, sprich per WLAN, Remote sich an den Raspberry verbinden. Oder zusätzlich natürlich, ja. Oder was man auch machen kann, gibt es auch fixfertig zum Kaufen, habe ich gesehen. Also richtig im Kartenplotter-Design zum Einbauen. Da gibt es, also wie gesagt, man muss im Internet recherchieren. Da findet ihr das dann fixfertig im Kartenplotter-Design zum Einbauen auf seinem Navitisch oder sonst irgendwo. Und hat man eben ein Touch-Display, wo drauf eben das OpenCPN läuft und dahinter ist eben dann der Raspberry, der mit OpenPlotter drauf, der eben das ganze Interfacing und so weiter macht. Ja. Also Interfacing ist eben Verbindung mit der Außenwelt, mit dem Rest des Bootes. Warum sollte man so eine Lösung wählen? Also ob man diese Lösung soll, weiß ich nicht. Also es liegt jedem selber. Also man hat hier die Entscheidung. Der Vorteil für so eine Lösung mit einem Raspberry zum Beispiel ist ganz einfach. Zum einen natürlich die Flexibilität, weil du hast das System in der Hand, du kannst damit machen, was du willst, ja, und eben auch mehr machen. Ja. Also ich meine jetzt damit gar nicht programmieren und basteln. Das kann man natürlich damit machen, wenn man möchte, ist aber nicht notwendig. Aber man kann, nachdem es ein normaler Computer ist, kann ich damit eben auch alles andere machen. Ja. Ich kann hier Texte schreiben, mein Logbuch schreiben oder einen Roman schreiben parallel dazu. Ich kann E-Mails lesen, ich kann Internet surfen, alles machen, was man mit einem Computer halt machen kann, das wisst ihr selbst. Das kann ich mit dem Kartenplotter natürlich nicht machen. Und das zweite Argument ist natürlich der Preis. Und der Preisunterschied ist eben enorm. Also wir sprechen eben, wie gesagt, schaut euch an, was Kartenplotter kosten. Richtige Kartenplotter, die was können. Das sind also ein paar tausend Euro gleich weg. Und es ist schon ein enormer Preisunterschied. Demgegenüber möchte ich sagen, steht natürlich schon der Kartenplotter auch. Die Kartenplotter sind Plug-and-Play-designed. Also wohlgemerkt, der Raspberry war für mich jetzt auch Plug and Play. Wie das aber tatsächlich für jemanden ist, der null Ahnung hat, kann ich jetzt nicht sagen, ja, weil natürlich muss man die Sache selbst, also ich kenne mich aus mit Netzwerktechnik, ich kenne mich aus mit Elektrik, ich weiß, wie man Kabel verlegt, wie man das Ganze macht, anschraubt und so weiter. Wenn jetzt jemand null Ahnung hat von der ganzen Technik und das Installieren, dann ist das wahrscheinlich eher mühsam und wenn du in eine Standardwerft kommst, die schrauben dir halt den Kartenplotter hin und verkabeln das alles und fertig, weil das ist eben Plug and Play. Weil das ist alles NMEA 2000, da gibt es fix fertig konfektionierte Kabel, steckt man alles zusammen, schaltet man es ein und dann geht's hoffentlich. Und dann kauft man sich noch eine Navionics oder CMAP-Karte, steckt die SD-Karte hinein und fertig. Das möchte ich wohlgemerkt schon sagen, dass der Unterschied ist, aber wenn man ein bisschen Ahnung hat und sich das selber installieren kann, also ich meine jetzt mal hardwaremäßig, dann ist es gar nicht so kompliziert. Ich frage mich gerade, ob man da ein Geschäft draus machen kann. so eine Installation, solche Installationen auf Booten durchzuführen. Naja, ich weiß nicht. Also wieder zurück zum OpenCPN. Systemanforderungen sind vielleicht noch, auch noch interessant, also die sind relativ niedrig, also mit Systemanforderungen ist jetzt gemeint, wie viel Speicher und so. Auf der Homepage ist zu lesen, naja, zumindest 2 GB, besser 4 GB RAM ist damit gemeint. Mein Raspberry hat sogar 8 GB RAM. Das hat er in erster Linie aber deswegen, weil es das einzig verfügbare Modell ist, da die im Moment noch schwer zu bekommen sind. Und eine SSD-Platte mit mindestens 128 GB. Ja, SSD ist wichtig, kauft euch keine normalen Festplatten, die sind bei nicht so stoßsicher und SSDs haben keine beweglichen Teile, halten sehr lange, ich will jetzt nicht sagen ewig, weil nichts hält ewig. Mit eben 128 GB. Warum brauche ich so viel Speicher? Naja, für die Karten, die brauchen unter Umständen schon Speicher, zumindest sofern ihr Rasterkarten verwendet. Das habe ich euch im letzten Podcast ja erzählt. Rasterkarten sind nur eingescannte Papierkarten, die eben entsprechend entzerrt und georeferenziert sind, aber die belegen eben enorm viel Speicher. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und habe ich einen Online-Shop gefunden. Vielleicht gibt es sogar mehrere Online-Shops, wo man fixfertige Notebooks kaufen kann, wo bereits OpenCPN vorinstalliert ist und eben die sind also schon fixfertig installiert. Kann man sich so kaufen, dann braucht man nur noch per USB halt irgendwie das Boot anstecken, sage ich jetzt mal so einfach, und es geht schon los. Da gibt es verschiedene in diesem Online-Shop, habe ich gesehen, also sogenannte Rugged Notebooks, also das sind Rugged Notebooks, also das sind eben so robust Notebooks, eben zum Beispiel wie die Panasonic Toughbooks. Sie haben aber da verschiedene andere und wahrscheinlich gibt es ja mehrere Online-Shops. Aber man kann im Prinzip jeden Computer nehmen, den man will, möchte ich auch dazu sagen. Also man muss nicht zwingendermaßen so einen Raspberry haben, man kann das mit jedem normalen Notebook machen. Auf der Homepage habe ich gelesen, ja, dass wenn man wirklich tatsächlich ein normales Notebook nimmt, wo jetzt zum Beispiel Windows vorinstalliert ist oder eben Windows installiert ist, dann sollte man oder dann empfehlen sie, dass man eben schon Vorkehrungen trifft, weil ihr kennt ja alle, wie Windows ist, das beginnt dann mittendrin plötzlich zu rebooten und stundenlang irgendwelche Updates zu machen und so. Und das sind also Features, die kann man dann, wenn man gerade im Sturm ist, bei der Umrundung von Kap Horn in diesem Moment nicht brauchen. Und darum empfehlen sie, dass man diese Features alle deaktiviert und so weiter. Wie auch immer, das kann man also grundsätzlich auf jedes normale Notebook auch installieren. Und bei mir ist es so, ich habe den Raspberry deswegen jetzt, weil ich habe ursprünglich auf meinem Boot nämlich einen Kartenplotter gehabt und der ist dann gestorben. Und dann habe ich die Entscheidung treffen müssen, na, was mache ich jetzt, kaufe ich einen neuen Kartenplotter oder was mache ich? Und dann habe ich ursprünglich mir eben so ein robust Notebook gekauft. Es war ein 13 Zoll Notebook, ebenso ein Panasonic Toughbook, bekommt man um 250 Euro aufwärts. Meins hat glaube ich 300 Euro gekostet, was ich mir gekauft habe. Auf jeden Fall habe ich auf das dann eben das OpenCPN installiert und habe das eine Zeit lang verwendet. Allerdings, diese robusten Notebooks, also da geht es, warum nur robusten Notebook vielleicht, wenn das nicht eher einleuchtend ist, da geht es darum, dass wenn man das ganze Teil auf den Boden wirft, dann überlebt es den Sturz trotzdem. Die sind wirklich robust und dass auf Booten manchmal Dinge auf den Boden fallen können, das ist euch ja bekannt. Und dieses robuste Notebook kann man allerdings auch als Waffe benutzen und jemanden im Notfall damit erschlagen, weil gefühlt hat das Ding 15 Kilo und ist mega globig und unhandlich. Und das war der Grund, warum ich dann ziemlich unglücklich war damit. Ich habe das nämlich auf dem Navi-Tisch stehen gehabt, also ich habe mir das ursprünglich so schön vorgestellt, dass ich eben da mein Notebook habe und mit dem USB bin ich verbunden. Das ist aber ebenso, obwohl es nur ein 13 Zoll Ding ist, ein mega globiges, schweres Teil. Und ich habe es eben am Navi-Tisch und hier und da mache ich ja doch den Navi-Tisch auf, weil ich habe da schon normale Seekarten auch noch drinnen und dann brauche ich mal einen Kugelschreiber oder sonst irgendetwas. Und es ist dann irgendwie ständig im Weg. Und so bin ich dann selbst eben auf diese Lösung gekommen mit dem Raspberry. Na, dann nehme ich einen Raspberry, der ist klein und fein, winzig, braucht wenig Strom und so weiter und den baue ich eben fix ein und irgendwo versteckt, ja, und fädel eben meine Kabeln heraus und montiere mir seitlich eben einen Monitor, der ist ganz seitlich montiert und auch nicht im Weg. Und ich habe meinen ganzen Navitisch komplett frei, kann eben auch meine Seekarte dorthin legen. Und es ist also echt ein super Arbeiten so. Und habe seitlich eben diesen riesigen Bildschirm. Und das ist auch eine riesige Freude, kann ich euch sagen, mit einer Maus auf einem gewaltig großen Bildschirm hier am Boot zu arbeiten. Das ist schon ein anderes Gefühl, kann ich sagen. Ich bin also sehr zufrieden mit dieser Lösung. Dann möchte ich also jetzt zum OpenCPN wieder zurückkommen. Also was kann man damit alles machen? Also was kann es grundsätzlich? Na, grundsätzlich kann es mal Karten anzeigen. Ja, das erwartet man wohl, das ist eh klar. Kartenformate unterstützt es grundsätzlich mal S57 und S63 Karten. Was das ist, wisst ihr ja bereits aus meinem letzten Podcast. Dann können verschiedene georeferenzierte Rasterkarten verwendet werden. Also zum Beispiel eben die BSB-Cup-Files und verschiedene andere eben Rasterkarten können verwendet werden. Dann eben diese CM93, diese geheimnisvollen CM93 Karten. Dazu weiß ich mittlerweile auch mehr. Ich habe einen ganzen Tag Zeit gehabt zu recherchieren. Das erzähle ich euch dann später. Und dann können absolute up-to-date ENCs verwendet werden aus dem OCharts Online Shop. Was das genau ist, erzähle ich euch dann auch später, habe ich dann noch ein Kapitel eben über die Karten. Und diese OCharts sind vollständig eben in das OpenCPN integriert. Das heißt, wenn man Internetzugang hat, dann zum Beispiel in einen Hafen mit WLAN oder so, kann man hier die Karten updaten, installieren und so weiter, direkt aus dem Programm heraus mit ein paar Mausklicks. Es ist wirklich sehr cool. Ich schaue immer wieder links auf meinen Bildschirm. Ich habe hier in meinem Heimbüro-Studio habe ich mittlerweile ja drei Bildschirme. Einen ganz großen 34 Zoll Widescreen. Den habe ich angeschafft eben zum Videoschneiden vor längerer Zeit schon. Ist wirklich eine super Sache. Und dann habe ich natürlich meinen Notebook-Bildschirm und dann habe ich links jetzt noch einen dritten Bildschirm. Das ist auch so wie am Boot so ein 22 Zoll Bildschirm und da habe ich die ganze Zeit meine Simulation laufen. Da schaue ich jetzt immer hin, damit mir einfällt, was denn OpenCPN alles kann. OpenCPN hat auf jeden Fall einen kompletten AES-Support und AES-Tracking. Das bedeutet also, ich nehme an, ihr wisst ja, was AES ist. Für alle, die es nicht wissen, eine ganz kurze Erklärung. Also AES ist Automatic Identification System und das ist ein auf UKW-Funk basierendes System, bei dem Boote, die eben einen AES-Transponder haben, in regelmäßigen Abständen ihre eigenen Daten, sprich Bootsposition, MMSI-Nummer, Name und verschiedene andere Daten halt versenden. Und alle, die in diesem UKW-Bereich sind, können das eben empfangen mit einem AES-Empfänger. Und diese Daten werden dann eben über das Bussystem ans ECDIS, also ans Chat Information System, in diesem Fall eben ans OpenCPN weitergegeben, beziehungsweise eben an den Kartenplotter, und in dem Plotter beziehungsweise eben in der Software werden dann die Schiffchen einfach dargestellt, wo ich eben in meiner Karte auch alle anderen Schiffe, die wohlgemerkt AES haben, auch sehen kann. Und man kann dann einfach draufklicken auf das Ganze und dann geht eben ein kleines Fenster auf, wo man ganz genau sieht, wie das Schiff heißt, was das für eine Nummer hat, also eine MMSI-Nummer zum Beispiel, was vielleicht interessant sein kann, wenn man das Ding anfunken möchte. Und man sieht dort auch eben, wie schnell das Schiff gerade fährt, in welche Richtung und so weiter. Ja. Was man im OpenCPN drinnen auch sieht, man sieht also sowohl das eigene als auch natürlich die anderen Boote werden so als kleine Dreieckchen dargestellt. Und man hat dann vorne, also die Spitze ist der Bug und von vorne geht dann noch so eine Linie weg. Und die Länge der Linie zeigt also an, wie weit das Schiff in einer bestimmten Zeit fährt. Das sieht man bei seinem eigenen Boot auch. Und daran kann man also an der Länge dieser Linie kann man daher erkennen, wie schnell das Boot ist. Und man kann damit auch auf den ersten Blick gleich sehen, ob man zum Beispiel möglicherweise irgendwann einmal auf einem Kollisionskurs sein wird, ohne dass einem die Software irgendwas vorrechnen muss. Das kann die Software allerdings auch natürlich. Also aus den AIS-Daten den CPA errechnen, also den Point of Closest Approach oder die Zeit bis dorthin und so weiter. Das kann man im OpenCPN alles machen und man hat dann zusätzlich auch spezielle Tracking-Funktionen, also man kann gewisse Schiffe auswählen, man hat ein ganzes AIS-Menü, wo man eben bestimmte Targets, also Ziele, AIS-Ziele auswählen kann und die verfolgen kann, die werden dann eben mitgetrackt explizit auf seinem Display und kann hier eben auch Alarme programmieren und sonstige Dinge, wenn irgendein bestimmter Event, also das Ziel eben irgendeinen bestimmten Ort erreicht oder so. Ja. Was im AIS allerdings noch drinnen ist, was vielleicht auch nicht alle von euch wissen, ist, dass dort nicht nur Schiffe drinnen sind, die eben mit AIS ausgestattet sind, mit aktivem AIS wohlgemerkt. Vielleicht nebenbei erwähnt, sämtliche SOLAS-Schiffe sind ausrüstungspflichtig. Das bedeutet also, alle Frachtschiffe, Fischer und so weiter, also echte SOLAS-Schiffe, sind ausgestattet, also müssen ausgestattet sein, die sieht man dort auch. Achtung, das heißt aber nicht, dass nicht auch andere Schiffe dort sind und das heißt nicht, dass bei einem Fischer nicht zufällig vielleicht das AIS gerade aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen ausgefallen ist, wodurch man es dann natürlich nicht sieht, ja, also nicht hundertprozentig verlassen auf das. Was im AIS aber auch drinnen ist, sind markante Leuchtfeuer und das ist sehr cool, weil die dann ebenfalls im Overlay in der Karte eingezeichnet sind. Man kann die dann auch anklicken und bekommt dort auch zusätzlich Informationen von dem Leuchtfeuer. Das sind sogenannte Add-ons, heißen die. Was die Abkürzung ist für Aid to Navigation, also ein Ding, das die Navigation unterstützt. Und die werden also da drinnen auch angezeigt. Und was sich aus dem nämlich ergibt, ist, dass die Software automatisch nämlich auch eben Alarme generieren kann, wenn man einem Leuchtfeuer zu nahe kommt, also wenn man zum Beispiel einen Kurs auf ein Leuchtfeuer gesetzt hat, einfach aus verschiedenen Gründen, und man kommt dem ganzen Teil zu nahe, dass man dann einen Alarm bekommt. Also einen Alarm kann man natürlich programmieren, also sprich, wann der Alarm losgehen soll, ab welcher Entfernung und wird dann eben alarmiert. Man kann das aber ganz konkret auch konfigurieren, zum Beispiel, dass wenn man, sagen wir, jetzt auf einem Ankerplatz ist und dort sind andere, dass man dann eben nicht ständig einen Alarm vom AIS bekommt, weil es ist ganz klar, dass wenn ich da am Anker schwoje, dass ich da möglicherweise irgendwelchen bestimmten anderen Schiffen oder Add-ons eben zu nahe komme. Wie auch immer, ist also voll konfigurierbar. Und es ist wirklich eine super Sache. Ich gehe also auch einfach aus Interesse immer wieder auf die Schiffe drauf und schau mir an, wer das denn ist. Und zu vielen Schiffen findet man ja dann auch Informationen im Internet. Man sieht das natürlich auch im Vessel Tracker oder im Marine Traffic kann man sich ja alle AIS-Schiffe anschauen und manchmal ist ein Foto dabei oder findet auch eine Beschreibung von irgendwelchen Superjachten, kann man natürlich auch sehen. Klickt man eben in Kartenplotter, klicke ich dann drauf und schaue mir an, was hat der für eine Nummer und wie heißt die Yacht. Und da kann man im Google dann nachschauen und bekommt man gerade bei den Superjachten meistens Informationen, eben wem die gehört und wann sie gebaut worden ist und so weiter. Was kann ich noch machen? Ich habe die Möglichkeit, eine Routenplanung durchzuführen. Das heißt, ich kann Routen generieren. Von der Bedienung her funktioniert das Ganze so, dass man eben dieses riesige Kartendisplay hat grundsätzlich. Und man kann eben mit der Maus, kann man eben seine Slippy Map, kann man eben den Kartenmittelpunkt verschieben oder man kann hier rechts unten kann man eben das Bootsymbol, dann zentriert sich das Ganze automatisch wieder aufs Boot hin, also die aktuelle Bootsposition. Und man kann das Ganze mit der Maus bedienen, was aber auch sehr cool ist, man kann das Ganze auch mit der Tastatur bedienen. Also wenn es gerade wellig ist oder sonst irgendwie, kann ich jetzt so zum Beispiel mit Plus und Minus, kann ich hinaus und hinein zoomen, was mit dem Mauswheel auch geht. Beziehungsweise ich habe natürlich keine, also hier jetzt aktuell am Notebook habe ich natürlich hier ein Touchpad und da kann ich mit Touchpad-Scrolling kann ich also auch rein und raus zoomen. Und am Boot habe ich eine Maus und da kann ich mit dem Mauswheel kann man, mit dem Scrollwheel kann man so hinein und hinaus zoomen oder eben mit dem Tasten Plus Minus zum Beispiel. Und es gibt für viele andere Dinge auch Shortcuts, die mir persönlich sehr entgegenkommen, weil das sehr praktisch ist. Also ich muss nicht in irgendein Menü hineingehen und irgendwas anklicken, was eben auf einem wackeligen Boot durchaus anspruchsvoll sein kann. Das geht natürlich alles, aber es gibt für alles eben auch Shortcuts. Zum Beispiel kann ich nur als Beispiel jetzt, ich sehe hier die Karte vor mir, ihr wisst, wie eine Seekarte ausschaut, und da habe ich jetzt verschiedene Leuchtfeuer eingezeichnet und das OpenCPN zeichnet bei den Leuchtfeuern die Sektoren ein. Also ich sehe von oben auf den ersten Blick, wie der Sektor ist und wie die beleuchtet sind mit den Farben, und ich kann über das Leuchtfeuer drüber fahren mit der Maus und dann werden die nochmal stärker, dicker markiert, damit das eindeutig ersichtlich ist. Das kann aber zum Beispiel an manchen Orten, wo besonders viele Leuchtfeuer sind oder wenn man etwas aus der Karte hinaus zoomt, dann unübersichtlich werden, und dann kann ich zum Beispiel mit der Taste L kann ich das ausschalten, dann sehe ich nur mehr die normalen Leuchtfeuersymbole, aber eben nicht diese Sektoren, die unter Umständen das ganze Bild dann überladen. Ja. Und da gibt es verschiedene andere Shortcuts auch natürlich, wo man machen kann. Was man auch machen kann, ist, man hat eine Split View. Also man hat entweder die gesamte Karte am Bildschirm oder man kann eine Split View machen. Das bedeutet, es wird also der Bildschirm in zwei geteilt, in eine linke und eine rechte Hälfte. Und man kann dann hier unterschiedliche Kartenausschnitte wählen. Es ist also so, als hätte man das Ganze einfach zweimal offen. Und das ist praktisch, weil dann kann man auf der linken Seite zum Beispiel, also man kann unterschiedliche Zoom-Levels wählen, also kann man auf der linken Seite zum Beispiel zentriert das Boot haben und auf der rechten Seite kann man dann zum Beispiel herumscrollen und suchen oder eben einen größeren Maßstab wählen oder zum Beispiel auch die Grip-Daten-Overlay und so weiter, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, machen. Also das ist auch relativ praktisch eben in dieser Split-View. Auf das Ganze bin ich aber jetzt eigentlich gekommen, weil ich sagen wollte, dass man eine Routenplanung machen kann. Da gibt es also den Routenplaner, da kann man beliebig viele Routen anlegen. Da kann ich also auch zum Beispiel mit Ctrl-R kann ich einfach mit der Taste Ctrl-R Route aktivieren und dann bekomme ich so einen kleinen Bleistift, also da ändert sich der Mauscursor mit so einem kleinen Bleistift und da kann ich einfach Wegpunkte setzen und die werden miteinander verbunden und das ist eben dann eine Route und mit einem Doppelklick wird das Ganze beendet, dann geht eben ein kleines Fenster auf und dann kann man hier da eine Beschreibung wählen, also man kann dem Ganzen einen Namen geben, man kann die Symbole wählen, man kann die Farbe wählen und so weiter, also wie das Ganze dargestellt wird, oder kann dann einfach sagen, okay, dann ist diese Route gespeichert und nun kann ich dieser Route nachfahren, also das hat zwei Möglichkeiten, also entweder ich fahre mit Handsteuerung ganz normal, dann zeigt mir das Ganze, wenn ich die Route aktiviere. Das sind übrigens Features, die man in Kartenplottern auch machen kann, für alle, die es nicht wissen. So Kartenplotter können eine ganze Menge, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ich bin jetzt beim OpenCPN. Ich kann also die Route dann aktivieren. Dann bekomme ich auf der Seite ein neues Fenster und das Programm rechnet mir automatisch aus, in welchen Kurs ich fahren muss, um der Route zu folgen. Also es zeigt mir sozusagen die Peilung des nächsten Kurspunktes an, den ich gewählt habe. Es zeigt mir den Cross-Track Error an, also XDE, das ist die Abweichung, wie weit bin ich von der Kurslinie eigentlich weg. Und es errechnet mir auch automatisch bei der bestehenden Geschwindigkeit, wann ich eben da sein werde, also bei dem nächsten Trackpoint zum Beispiel, beziehungsweise die ganze Route aktiviert ist. Also eine Route ist eine Folge von Punkten einfach, der man nachfahrt. Und ich sehe eben auf den ersten Blick auch, wie ich steuern muss. Was in dem Zusammenhang aber auch dabei ist, ist ein Autopilot-Support. Das können eben normale Kartenplotter auch, wenn sie entsprechend geinterfaced, also mit dem Boot verbunden sind. Ich kann also den Autopilot damit fernsteuern auch. Ja, gibt es ein eigenes Plugin, Autopilot-Plugin, wo ich eben den Autopilot fernsteuern kann. Das heißt, ich aktiviere die Route und über das Autopilot-Plugin wird dann über die Software eben der Autopilot ferngesteuert, dass er eben exakt der Route nachfährt. Was ich im Display übrigens auch habe, natürlich, es ist irgendwie so selbstverständlich, dass ich jetzt gar nicht erwähnt habe, aber natürlich habe ich am unteren Rand jede Menge Informationen. Da sehe ich meine aktuelle Position. Dort sehe ich auch meine aktuelle Geschwindigkeit und den aktuellen Kurs, den ich gerade fahre. Und wenn man mit dem Mauszeiger, über die Karte fährt, hat man auf der Seite unten ein zweites Display, wo man immer die Koordinaten vom Mauscursor sieht und auch, wie weit ist das weg und auf welchem Kurs ist das. Also man kann relativ einfach daher abschätzen, einfach, ich sage, okay, wie weit ist es noch bis zu dieser oder jenen Insel, braucht man nur mit dem Mauscursor hinfahren und ich kann unten direkt ablesen, wie weit das ist, also wie viele Seemeilen das weg ist, und wenn man weiß, wie schnell man fährt, kann man ja im Kopf ungefähr abschätzen, wie weit das Ganze bis dorthin noch sein wird. Natürlich kann man sich das nach Strich und Faden auch ausrechnen lassen. Da gibt es zum Beispiel das Messtool, das man mit der Taste M aktiviert. Da kann ich also auch, das funktioniert so ähnlich wie das Routentool. Da kann ich aber nur eben messen, da wird keine Route angelegt. Das ist so praktisch nur eine temporäre Route und kann eben Wegpunkte anlegen und er zeigt mir dann direkt im beim Mauscursor so ein kleines Kästchen, wo drinnen steht, wie viele Meilen es dort bis dorthin eben sein werden. Ich sehe, der Podcast wird schon wieder sehr lange, also will ich da ein bisschen weitergehen. Ja, was kann ich noch machen mit dem OpenCPN? Da springe ich jetzt einfach ganz grob drüber. Ich kann da Wetterdaten importieren und Grip-Files, also Grip-Files importieren und die dann anzeigen lassen. Die Grip-Files, da mache ich vielleicht mal einen ganz eigenen Podcast dazu. Also das ist, Grip-Files sind kompakte Wetterdaten, ganz einfach. Und die sind dann interessant, wenn ich im Offline-Bereich bin. Das bedeutet also, solange man entlang der Küste ist, kann man ja übers Internet einfach alle Wetterdaten abfragen. Aber wenn ich mitten am Atlantik bin, geht das natürlich nicht. Und da muss ich irgendwie anders Wetterdaten abfragen. Das geht dann per Satellit und da kann man sich eben so Grip-Files holen. Was man dann machen kann, weiter ist zum Beispiel ein Wetterrouting. Also wenn man Wetterdaten importiert hat, dann kann man ein Wetterrouting damit machen. Wetterrouting bedeutet, man lässt die Software einen Kurs berechnen anhand der zu erwartenden Wettervorhersage. Und zwar so, dass man möglichst rasch natürlich von Punkt A nach Punkt B kommt. Aber das, wie gesagt, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Was kann man noch? Also natürlich Wegpunkte setzen drinnen. Ich kann mir meine Ankerplätze, meine Lieblingsankerplätze oder sonst irgendetwas markieren. Ich habe natürlich ein automatisches Tracking dabei, das heißt Aufzeichnen der Route, die ich fahre, und verschiedene andere GPS-Funktionen. Es sind jede Menge Alarmfunktionen dabei, also Ankeralarm, Mob-Alarm, AIS und so weiter. Eine Radarunterstützung ist dabei. Es gibt ein eigenes Radar-Plugin, wo man ein Radar-Overlay machen kann. Die modernen Radars sind ja mit Ethernet ausgestattet und liefern über das Ethernet sozusagen die Daten. Und da gibt es jetzt, unterstützt werden die Navico-Radars, also Navico ist diese Unternehmensgruppe, die ich beim letzten Podcast auch erwähnt habe, wo die SIMAP dazugehört. Und zur Navico-Gruppe gehören Simrad, BNG und Lawrence. Also das sind im Wesentlichen dieselben Geräte, haben nur eine andere Beschriftung oben. Dann werden einige Garmin-Geräte unterstützt. Und für Raymarin gibt es irgendeinen wilden Hack, aber Raymarin dürfte hier ziemlich closed sein und muss man gegebenenfalls recherchieren. Also ich würde mir, wenn dann, auf jeden Fall ein Navico kaufen. Ja, ein Radar hätte ich natürlich schon gerne, wenn ich in den hohen Norden fahre, weil man im Radar nämlich Eisberge sehen kann. Ich habe derzeit aber kein Radar und das Halo 20 Plus kostet ungefähr 2.600 €. Ihr wisst ja, ich habe schon von meiner Expedition bis zum Backeis erzählt. Da hätte ich noch so viel zum Kaufen. Schaut vorbei auf www.freeskippers.at/backeis und unterstützt doch mein Abenteuer. Das würde mich natürlich sehr freuen. Aber zurück zum OpenCPN. Das war eine kurze Zusammenfassung. Ich könnte dann jetzt natürlich noch viel mehr auf die einzelnen Punkte eingehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich zumindest einmal ein gutes Bild geben können. Zumindest einen Überblick, was man damit ungefähr machen kann. Dann möchte ich nun jetzt endlich die Frage beantworten, ja, wo bekomme ich denn jetzt eigentlich Seekarten her? Also, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es einmal freie offizielle Seekarten, allerdings nur für die USA, für Neuseeland, für Brasilien und für Peru. Da ich einmal davon annehme, dass die wenigsten von euch in diesen Gegenden segeln werden, hilft das nicht wahnsinnig viel weiter. Dann kann man sich natürlich offizielle S57 bzw. S63 Karten kaufen. Das sind die Seekarten, die auf jedem Solas-Schiff verwendet werden und sind die Karten mit höchster Qualität, kann man online kaufen. Die gibt es weltweit für jedes Seegebiet. Das funktioniert so, dass man sich da zuvor ein S63 Permit kaufen muss. Das kann man auch mit OpenCBN machen. Das Permit ist gerätegebunden sozusagen, also die Lizenz, die man da erwirbt, kostet nicht viel, 15 oder 20 Euro glaube ich. Die ist eben seine Lizenz, die man sich kauft. Die ist an das Gerät verbunden, nachdem die Karten dann eben nur auf diesem Gerät funktionieren, mit dem man das auch registriert hat. Und dann kann man sich eben S63 Karten kaufen. Allerdings ist das tatsächlich sehr mühsam, das sind sehr viele Karten. Man muss hier wirklich Karte für Karte einzeln auswählen und der Preis ist enorm. Also die Karten kosten extrem viel. Also wenn ich hier einen kompletten Kartensatz für Kroatien zum Beispiel wähle, also nur Kroatien, dann bin ich da auf jeden Fall bei 400 Euro. Es ist auch hier so, dass man das einmalig kauft und man kommt dann eben für eine gewisse Zeit die Updates dazu. Ja, aber 400 Euro für nur Kroatien ist natürlich doch eine ganze Menge. Was man allerdings schon machen kann, ist unter Umständen, dass man vielleicht als Komplement, wenn einem ein einzelner Teil irgendwo fehlt, dass man einzelne Kartensätze kaufen kann oder man möchte oder benötigt eben einen Hafenplan oder ein bestimmtes Gebiet einfach. Man kann eben diese Karten in den Online-Shops wirklich einzeln selektieren. Es gibt dann Kartenpakete, die sich schon eher an die Sportschifffahrt richten. Zum Beispiel von chartworld.com. Das sind S63-Karten auch. Sind also hochwertige Karten, die aber im Set oder schon mehr beieinander und zu einem etwas günstigeren Preis angeboten werden, dementsprechend aber auch nicht ganz so oft abgedatet werden. Eben auf chartworld.com zum Beispiel, wie gesagt, da braucht man vorher eben eine S63-Lizenz, die man einmal erwerben muss und dann kann man auf chartworld.com sich so Kartenpakete kaufen. Die gibt es allerdings nicht weltweit, sondern für eben bestimmte Gebiete, sind aber auch nicht ganz günstig, möchte ich dazu sagen. Also ich habe hier ein paar Preise herausgesucht, nur damit ihr euch da was vorstellen könnt. Also Griechenland zum Beispiel, ein gesamter Griechenland-Kartensatz, das ist dann wirklich Übersicht bis Detailkarte, alles dabei, 200 Euro. Und dann habe ich da zum Beispiel die deutsche Ostsee bzw. die deutsche Nordsee, sind zwei einzelne Gebiete, würden je 100 Euro kosten, aber auch hier ist dann eben von Übersichtskarten bis zu detaillierten Hafenplänen eben alles dabei. Und dann komme ich zu der Quelle schlechthin, insbesondere für OpenCBN, und das sind die sogenannten O-Charts. Die Seite heißt O-Charts, also o-charts.org, und das sind S63-Karten, die mit einer bestimmten Lizenz, die man ebenfalls eben gerätegebunden kaufen muss. Die Lizenz kostet, ich glaube, auch einmalig 15 Euro, ist also überschaubar oder irgend sowas, also ich habe es vergessen, es ist vernachlässigbar. Und das ist gerätegebunden, beziehungsweise zwei Geräte. Also man kann das dann auf zwei Geräte installieren. Ich habe das bei mir auch so. Ich habe es einmal am Boot und dann habe ich es hier bei mir am PC. Und man kann also die Karten, die man dann erwirbt, eben immer auf diese beiden Geräte installieren. Und die O-Charts gibt es jetzt eigentlich, kann man sagen, für ganz Europa, für Kanada, Australien, Argentinien, Ägypten und noch ein paar andere. Aber das Wesentlichste mal für uns, zumindest am naheliegendsten wahrscheinlich, ist eben Europa. Und innerhalb von Europa kann ich dann einzelne Kartensätze kaufen. Und ich habe hier den O-Charts Online-Katalog offen. Da schaue ich da mal in meinen Warenkorb, was ich da jetzt gerade herinnen habe, nur damit ihr da einen Vergleich habt. Also da bekomme ich zum Beispiel Portugal 2023, das sind aktuelle Karten, um 23 Euro. dann ganz Norwegen um 25 Euro, dann die britischen Inseln und französische Atlantikküste um 35, ist ein sehr großer Bereich, zum Beispiel Spanien kostet 20 Euro. Also das sind Kartensätze, wo eben auch von Übersichtskarte eben bis ganz ins Detail eben alles dabei ist. Und der Preis ist also tatsächlich, also da braucht man sich keine Karte mehr irgendwo kopieren, keine uralte. Wenn ich hier um eben, sag ich mal, 20 bis 30 Euro Kartensätze fürs ganze Land bekomme. Und das funktioniert also so, dass der Preis gilt, man erwirbt das für ein Jahr und man bekommt dann während dieser ganzen Periode also Updates. Das heißt, man geht also in diesen Online-Shop, dort kauft man sich das. Also das macht man ganz normal per Webbrowser, loggt man sich also ein, da legt man sich zuerst initial sich einen User an. Das ist aber alles wirklich deppensicher, also einmal registrieren. Da legt man sich einen User an, dann kann man hier die einzelnen Karten sozusagen, Kartensätze kaufen, zahlt das online einfach mit Kreditkarte. Und mit dem Benutzer, den hinterlegt man dann im OpenCPN und das OpenCPN verbindet sich dann, also übers Menü, das muss man schon manuell machen, man kann sich dann eben mit dem OpenCPN mit dem Online-Shop verwalten über den Chart-Downloader in den Einstellungen einfach. Und dort bekommt man dann eben die Kartensätze vorgeschlagen und die kann man dann automatisch downloaden. Die werden dann automatisch eben installiert und sind dann verfügbar. Und wenn man dann unterwegs ist mit dem Boot, die sind also offline, fix installiert, man kann also dann unterwegs fahren. Und ich sag mal, wenn man dann irgendwann wieder in einen Hafen kommt, wo man WLAN hat, kann man die Karten dann updaten. Das braucht man natürlich nicht jeden Tag machen, ist ganz klar. Also wenn es Updates gibt, ich weiß nicht, wie oft die abgedatet werden, aber vielleicht einmal im Monat oder alle 3 Monate, ich weiß es nicht. Aber sie werden auf jeden Fall eben während dieser Periode, wo man sie gekauft hat, also eben jetzt zum Beispiel, was habe ich da gesagt, Norwegen 25 Euro, kaufe ich also einmal, habe ich für ein Jahr Subscription Norwegen. Bedeutet also, ab dem Zeitpunkt, wo ich es kaufe, kann ich das ganze Jahr lang eben Updates bekommen. Und wenn das abläuft, kann ich die Karten natürlich weiterhin verwenden, die verschwinden dann nicht, die gehören praktisch für immer mir. Allerdings werden sie natürlich nicht mehr abgedatet. Das bedeutet also, wenn ich wieder aktuelle haben will, muss ich dann wieder so einen Kartensatz kaufen, ganz einfach. Also so funktioniert das mit den O-Charts und es ist wirklich Plug and Play und der Preis ist also wirklich minimal. Und sollte doch irgendwo jetzt ein kleines Seegebiet fehlen, dann kann ich mir ja online auch eine echte S63-Karte für das Gebiet kaufen, oder für den kleinen Seeteil, den ich brauche, wenn ich jetzt, sage ich mal, die Südspitze von Korsika brauche, dann brauche ich vielleicht nicht ganz Frankreich kaufen, sondern kaufe mir dort einen einzelnen Ausschnitt, wenn ich so will. So viel also zu den O-Charts und dann gibt es noch die CM93-Karten. Im letzten Podcast habe ich euch ja gesagt, dass ich jetzt selber nicht genau weiß, wo die her sind. Mittlerweile ist es mir aber gelungen, das zu recherchieren, wer oder wo diese CM93-Karten her sind. Die CM93-Karten sind ganz konkret von einer amerikanischen Firma namens Jeppesen und die hat diese Karten veröffentlicht oder verkauft Kartensätze, so wie eben von Navionics oder CMAP auch, ist ein eigenes Kartenformat gewesen und die haben das eben veröffentlicht. Und anscheinend gibt es die noch immer zu kaufen, allerdings findet man nur ganz wenige Online-Shops, eben wo man die kaufen kann. Da habe ich in Großbritannien eine Firma gefunden und dann zum Beispiel auch in Deutschland, der Nautische Dienst in Hamburg heißen die. Und da gibt es angeblich eben jetzt die Version 3, also die heißen CM93-3 als aktuelle Version. Ich habe dort mal ein E-Mail hingeschrieben, ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen, weil keine Preise online sind, also habe ich mal ein E-Mail hingeschickt. Sobald ich da eine Antwort bekomme, werde ich euch wissen lassen, was das kostet. Es ist nämlich so, dass diese Kartensätze auch für sehr große Bereiche sind, also die gesamte Welt ist, glaube ich, auf 9 Teile oder auf 7 Teile, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, unterteilt. Also da ist das ganze Mittelmeer ist ein Kartensatz, dann der gesamte Nordatlantik ist ein Kartensatz. Also da ist eben Norwegen, Großbritannien, französische Küste, deutsche Küste, auch Ostsee eben in einem Kartensatz dabei. Das ist also durchaus interessant, wenn man sich so große Kartensätze kaufen kann. Ich habe aber aus dem Internet selbst schon auch heraus recherchiert, dass die Genauigkeit dieser Karten, sagen wir, überschaubar ist, also durchaus mäßig ist. und dass man sich da nicht hundertprozentig verlassen sollte drauf. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz beurteilen, wobei es stimmt nicht ganz. Ich habe hier nämlich eine Version 2, ein CM93-2 Kartensatz, der ist allerdings schon 10 Jahre alt. Und so als kleiner Tipp, wenn ihr im Internet ein bisschen im Google recherchiert, dann werdet ihr unter Umständen irgendwo im Internet diesen 10 Jahre alten Version 2 Datensatz zum Download finden. Und die habe ich hier im OpenCP natürlich auch herinnen als Hintergrund zum Schauen, weil da die ganze Welt nämlich dabei ist. Und das ist durchaus interessant. Allerdings, meine große Reise werde ich damit nicht machen. Da möchte ich schon aktuelle Karten haben. Ich habe mein ganzes Leben lang immer aktuelle Karten verwendet. Und wie ihr wisst, war ich lange in der Ausbildung und habe immer gepredigt, verwendet aktuelle Karten. Also wäre ich nicht ausgerechnet jetzt auf die Weltreise mit 10 Jahre alten Karten gehen. Ich werde mir also die O-Charts besorgen. Die habe ich da schon im Warenkorb herin. Ich habe sie noch nicht gekauft. Ja, so viel zum Thema CM93-Karten. Und wer jetzt sagt, na, das ist alles so teuer, da steige ich doch wieder auf Papierkarten um. Wie gesagt, ich möchte da die O-Charts tatsächlich empfehlen, weil die kosten wirklich nichts im Vergleich dazu. Aber wer jetzt sagt, na, da kaufe ich mir Papierkarten, das ist alles viel billiger als die ganzen Seekarten da online kaufen in elektronischer Form. Ja, der täuscht sich aber auch hier gewaltig, denn Papierkarten kosten enormes Geld. Ich habe mir nur die Preise herausgesucht zum Vergleich. Wenn ich mir die echten kroatischen Seekarten kaufe, das sind die Karten von mit der Kartennummer 100-16 bis 100-29 und alle, die mich kennen oder mit mir mal am Boot waren, kennen diese Karten natürlich. Ich liebe sie. Allerdings, wenn ich einen gesamten Kartensatz für Kroatien kaufe, sind das 14 Stück mal 22 Euro, macht 308 Euro. Dann habe ich ein riesiges Backpapier, habe aber nur kroatische Karten um 300 Euro gekauft. Für Kroatien gäbe es dann zum Beispiel auch noch die Imre-Charts. Das sind dann nur 8 Karten, je 30 Euro wären dann nur mehr 240, ist aber auch noch immer viel. Obwohl ich wohlgemerkt, wer sich also entscheidet, kauft keine Imre-Karten von Kroatien. Ich kenne die, sind sehr ungenau, haben einen sehr kleinen Maßstab, sind unbrauchbar meiner Meinung nach. So viel zum Vergleich, also Papierkarten kosten auch ein enormes Geld. Sind offizielle Seekarten und sind ungefähr vom Preis her genau dort, wo die offiziellen S57 und S63 Karten auch sind. Und dann habe ich noch das Thema Interfacing. In Anbetracht der Zeit, die ich aber bisher verbraten habe, werde ich das in einen eigenen Podcast verlegen. Interfacing ist, wie verbinde ich nun meine Navigationssoftware mit der Außenwelt, sprich mit dem Rest vom Boot. Und das werde ich in einen ganz eigenen Podcast geben. Und damit komme ich am Ende mit dem heutigen Podcast. Schaut vorbei auf meiner Crowdfunding-Seite unter www.freeskippers.at/packeis oder schreibt mir einfach so ein E-Mail und sagt Hallo an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein!